Die Longlist des Deutschen Buchpreises. Präsentiert vom Podcast Radio Detektor FM.
Aus Julia Mafutova, Der Himmel vor 100 Jahren. Gelesen von Eileen Wrozina. Aus der ganzen Gegend kommen sie, einfach alle kommen sie, um Ilja zu befragen. Hält sich das Wetter, Ilja? Wird es bald regnen, Ilja? Wird es eine gute Ernte, Ilja? Sollen wir das Heu einfahren? Ilja, Ilja! Und Ilja, der Weißbärtige, Ilja, der Verrunzelte, Ilja, der Halbblinde, führt sein Gesicht ganz dicht ans Glasröhrchen, bleibt mit der Nase nur einen Lufthauch vor dem Glas stehen, betrachtet lange das Quecksilber darin und sagt, mehr zu sich als zu den gespitzten Ohren, »Hm«. Und ein Raunen steigt an. Was hat Ilja gesagt? Und ein Köpfezerbrechen fängt an. Was heißt »Hm«? Und sie alle tragen es zurück in ihre Dörfer, dies und das hat Ilja gesagt. Und Ilja hat noch immer Recht behalten, jedes Kind weiß das. Das Röhrchen. Steigender Luftdruck bedeutet gutes Wetter, fallender schlechtes. Aber vor allem hat das Röhrchen einen wohlklingenden, weil fremdklingenden Namen. Griechisch, sagt Ilja. Niemand, nicht einmal Ilja, ist jemals nach Griechenland gereist. Die Leute hier verreisen nicht. Niemand kann sich erinnern, wie Ilja in den Besitz des Röhrchens gekommen ist. Das muss vor sehr langer Zeit gewesen sein, zu einer Zeit, als exotische Waren von durchreisenden Händlern feilgeboten wurden, als Fremde noch in diese übrigens fruchtbare, saftgrüne Gegend kamen, eine Zwischenstation, eine falsche Abbiegung, aber immerhin. Zu dieser Zeit muss es gewesen sein, dass Ilja oder der Ilja-Vater oder der Ilja-Großvater dieses Zauberröhrchen erstanden hat, dieses Zauberstäbchen, zu dem alle Pilgerpfade aus der Umgegend führen. Die Leute hier verreisen nicht, aber zum Röhrchen kommen sie. Niemand fragt, wie alt bist du, Ilja? Was für eine dumme Frage, wie soll man das auch wissen? Niemand, nicht einmal Ilja, könnte sagen, wie alt Ilja ist, auch nicht die Ilja-Eltern, wenn sie noch leben würden. Wenn die Leute Kinder kriegen, dann haben sie Besseres zu tun, als sofort in die Stadt zu gehen. Meist warten sie ein, zwei Jahre, manchmal länger. Am günstigsten ist es, die Geburt eines zweiten Kindes abzuwarten, aber auch dann begibt man sich nicht sofort in die Stadt. Es kommt vor, dass in dieser Zeit ein weiteres Kind geboren wird. Auch die Ilja-Eltern werden sich nicht beeilt haben. Der Ilja-Vater wird erst irgendwann und eher unwillig aufgebrochen sein in die Stadt, die nicht gerade weit, aber auch nicht sehr nahe gelegen ist, wenn man zu Fuß gehen muss. Der Beamte wird ihn kaum angesehen haben. Name, Geburtsort, Geburtsdatum. Und der Ilja-Vater wird sich verlegen am Kopf gekratzt haben, den Umgang mit sogenannten Respektpersonen gar nicht gewohnt. Und der Beamte wird gefragt haben, nun, wie ist denn dein Name? Kaum wahrgenommenes Du des Amtes von oben herab. Und der Ilja-Vater wird gesagt haben, Ilja. Und der Beamte wird gesagt haben, gut, nennen wir den Sohn auch Ilja. Ilja Iljitsch. Und dann wird er keine weiteren Fragen mehr gestellt haben, den Rest selbst ausgefüllt und eine schwungvolle Unterschrift darunter gesetzt. Und das Geburtsdatum wird mit dem Ausstellungsdatum identisch gewesen sein. Und der Ilja-Vater wird das Blatt behutsam mit ins Dorf gebracht, es seiner staunenden Frau gezeigt und irgendwo aufgehoben haben, wo es schnell in Vergessenheit geriet, weil so ein Stück Papier eigentlich für nichts von Nutzen ist. Der Ilja-Vater konnte natürlich nicht lesen. Ilja kann wahrscheinlich auch nicht lesen, aber zutrauen würde man es ihm schon. Überhaupt ist ein Geburtstag nicht so wichtig, jedenfalls nicht so wichtig wie der Namenstag, an den die Kirche erinnert. Den Namenstag feierten Ilja und der Ilja-Vater, als dieser noch lebte, zusammen. Aus den Öfen des Dorfes kommt an diesem Tag ein Geruch, bei dem das Wasser nur so im Munde zusammenläuft. Und natürlich wird gesungen, auch wenn die Töne etwas schief geraten.
Kakna Iljini imenine ispeklime karavai, vota koi vishinai, vota koi sterenai.
Und so weiter. Der Text wird mit Armbewegungen unterstützt. Dass niemand genau wissen kann, wie alt Ilja ist, bedeutet nicht, dass es keine Meinungen gibt. Irka zum Beispiel sagt, er ist so ungefähr, älter als die große Trauerweide, das sicher nicht. Obwohl andere das behaupten. Andere behaupten auch, dass Ilja schon einen weißen Bart hatte, als die Uferböschung noch nicht befestigt war.
Das ist schon viele, viele Ernten her. Nicht alle kommen sie zu Ilja. Piotr, der selbst einen weißen Bart hat, einen buschigen, einen krausen, hält nicht viel von ihm, noch weniger vom Röhrchen. Jeden Morgen nach dem ersten, aber noch vor dem zweiten Hahnenschrei, das ist die beste Zeit, sagt Piotr, verlässt er das Haus, geht die große Straße hinunter, dann links, nochmal links und querfeldein ans Flussufer. Befeuchtet einen Finger mit der Zunge, hält ihn in die Luft, legt sich auf den Bauch ins Gras, das Gesicht auf einer Höhe mit dem Wasser. Beobachtet die Strömung, richtet sich auf, nicht ohne zu stöhnen und sagt zu seiner Frau, wenn er auf den Hof zurückkehrt, Piotr sagt, der Fluss ist zuverlässiger als irgend so ein Röhrchen. Piotr sagt, er hat schon so lange einen weißen Bart und der Fluss schlängelt sich noch länger durch die Landschaft. Piotr ist, gemessen an der Länge und Weisheit seines Barts, der zweitälteste im Dorf. Der Fluss beherrscht diese Gegend, indem er das Land viele Tagesreisen lang in zwei Ufer spaltet, sich dann verzweigt und abzweigt, in fremden Namen mündet, mancherorts ganz zum Flüsschen oder Rinnsal schrumpft, bloß um andernorts erneut zu imposanter Breite anzuwachsen. Der nie anders kann, als sich immer nur zu verzweigen und in seinen Verzweigungen sich einen Weg zu bahnen, von dem es heißt, dass er gar bis in die Barentssee reiche. Unvorstellbare Weite. In manchen Gegenden spült der Fluss Schiffsplanken an Land, vom Wasser ganz zersetzte, zersplitterte Hölzchen. Seltener findet sich rostüberzogenes Eisen, noch seltener anderes, Leinen zum Beispiel. Reste von Schiffen an Stellen, wo der Fluss eine Handelsroute bedeutet. An dieses Ufer aber hat der Fluss noch nie etwas gespült. Wenn Piotr zwischen dem ersten und dem zweiten Hahnenschrei aufbricht, findet er nur, was man immer findet. Wenn er steht und nach unten schaut, Grasbüschel, Käfer, Steinchen, Erde, Wasser, die eigenen Füße. Wenn er schielt, die eigene Nase. Wenn er auf dem Bauch liegt und geradeaus oder nach oben schaut, das Blaugrau des Wassers mit dem etwas helleren Blaugrau des Himmels. Der Horizont verklebt das Wasser fast nahtlos mit dem Himmel, nur ein paar Bäume und Büsche dazwischen, manchmal dazu die Fäden des Regens. In manchen Gegenden, das sind die Gegenden, die auf Landkarten verzeichnet sind, die es zu präzisen Linien und Strichen, Schraffierungen und Punkten mit penibelsten Aufschriften gebracht haben, die nicht aus schierem Desinteresse der Landvermesser und ihrer Auftraggeber bloß eine grüne Fläche mit einer undulierenden blauen Linie geblieben sind, in solchen Gegenden nun wird das Treibgut aufgelesen, wird das Treibgut handverlesen und in den Warenverkehr wieder eingereiht. Die wertlosesten Dinge sind die wertvollsten. Das sind die sogenannten Schätze. Sie werden nicht in Säcken, sondern einzeln in Schatullen in größere Orte gebracht, worunter man die kleineren Städte der Oblast versteht. In den wirklich großen Städten sammeln die reichen Bürger in diesem Jahrhundert keine Raritäten und Kuriositäten mehr, erst recht nicht die unverkäuflichen Reste der Reste von Schiffen. Manchmal, eher selten, versucht man es noch mit den Dörfern. Man reist den Fluss entlang, bis man dahin kommt, wo die großen Schiffe nicht hinfahren, so weit, aber bis zu Piotrs Uferstück dann doch nicht. Und die Bewohner strömen zum Marktplatz, auch wenn eigentlich nicht Markttag ist, um den Fremden genauso zu bestaunen wie seine Schätze. Ein Hut wird auf den Boden gelegt, klimpern. Die Leute kaufen nichts. Sie zahlen nur, um die Schätze zu sehen. Es heißt, der Fluss brachte mit einem seiner Schiffe auch das Röhrchen. Anders kann es nicht gewesen sein, hier in der Gegend hat schließlich alles mit dem Fluss zu tun, alles hat mit allem zu tun und jeder mit jedem. Nur gut, sagen die Alten im Dorf, dass Piotr noch nicht darüber nachgedacht hat.
Die Longlist des Deutschen Buchpreises. Präsentiert vom Podcast Radio Detektor.